Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, einen wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen,
naja, ja,
schönen Sonntag, Sonne scheint.
Ja, hier scheint auch die Sonne. Das Wetter macht dem Sonntag alle Ehre, im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau, ja.
Ja, so ist es. Ja, da sind wir mal wieder. Ich bin ja sehr stolz auf mich. Eigenlob stinkt, ich weiß, aber dass ich trotzdem den Senderhythmus aufrechterhalten kann. Das war eine kleine Kraftanstrengung, die letzten 18, 19 Tage. Das war schon enorm. Da bin ich doch froh, dass ich noch die Zeit gefunden habe, so ein bisschen die Sendung vorzubereiten und hier am Mikrofon zu sitzen.
Ja, ansonsten hätten wir irgendwie von unterwegs.
Ja, aber wenn du keine Themen hast, was willst du denn von unterwegs bereden, ja, sage ich jetzt mal.
Themen, ja. Hätten wir über Autos gesprochen.
Autos, muss das sein?
Muss?
Dieses Thema versuche ich ja weitgehend im Moment zu umfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. bei den Spritpreisen, ja. da vergeht einem die Freude am Fahren.
Oh, Freude am Fahren.
Ja, BMW, ja.
So viele Wortspiele jetzt in den letzten Sekunden, das ist unglaublich. Ja.
Mein Gott, ja, aber wie gesagt, wie gut, dass BMW den Slogan nicht mehr hat.
Wie war das mal Vorsprung durch Technik, ne?
Ja.
Das hat sich jetzt auch mittlerweile schon etwas überholt. Aber
Vorsprung durch einen vollen Tank. Ja, Wahnsinn.
Ja, und dann siehst du hier wieder die Jungs über den Ring flitzen. Ja. Und dann denkst du ja, siehst du mal, in den Runden, die er jetzt gedreht hat, ja, wahrscheinlich waren die Bremsen dann doch so noch gar nicht noch günstiger als der Sprit, den er gerade verpulvert hat.
Ja, also im Moment überlege ich mir auch, unnötige Fahrten vorzunehmen. Das überlege ich wirklich, ja. Ich muss sagen, das reduziere ich schon, ja.
Also unnötig, ja, aber wir hatten ja kurz vor der Aufnahme eben noch darüber gesprochen. Unnötige, ja, aber so ganz auf alles und auch gerade so jetzt Freizeitaktiv. Oh, nee. Also da. Also
ja.
Ich mache noch Sachen, ja, ich fahre ja auch noch zur Arbeit. Das habe ich meinem Arbeitgeber auch schon gesagt. Wenn sich das jetzt nicht bald mit den Spritpreisen hier ein bisschen wieder einpendeln sollte, dann kann ich nicht jeden Tag in die Firma fahren. Er hat gedacht, das wäre ein Witz.
Nee.
Und ich so, sorry, das geht nicht. Bei den Spritpreisen, so, das kann ich mir nicht mehr leisten. Ja.
Ja, muss das Gehalt erhöht werden, ne?
Ja, das ist genau so ein Gag, ey.
Ja. Nee, aber ernsthaft, das kann für viele Leute, die im Niedriglohnsegment unterwegs sind, die zur Arbeit fahren müssen mit dem Pkw, die ländlich unterwegs sind, kann das ein Problem darstellen.
Manche trifft es härter, aber getroffen ist ja jeder, der beruflich irgendwie am Pendeln ist.
Ja.
Wie gesagt, es ist ja nicht nur der eigene Pkw, sondern klar, bis die Öffentlich-Rechtlichen da reagieren, ist wieder eine andere Frage. Aber auch da ist der kostentreibende Faktor ja auch gerade die Energie, ja, beziehungsweise halt dann da auch, wenn du mal guckst, Busverkehr ist ja immer noch überwiegend Verbrennertechnik im Einsatz.
Zumindest über Landbusse auf jeden Fall. In den Städten sieht es ein bisschen anders aus, aber über Land ist alles Diesel.
Und die müssen ja genauso jetzt in die Tasche greifen beim Tanken, wie wir ja auch. Klar, da gibt es auch wieder die Lieferverträge und bla, und wann hast du den Sprit eingekauft und die Tanken. Klar, wer fährt denn von denen groß an eine öffentliche Tankstelle? Okay, gibt's auch, aber das ist ja, wie gesagt, da gibt es ja dann wieder die Lieferverträge etc. Aber auch da hast du ja den Kostendruck alleine, was den Sprit betrifft.
Mhm.
Von daher ist es echt schwierig aktuell bei den Preisen. Aber klar, wie gesagt, ich muss alleine vom Pendeln her muss ich es fahren. Aber nicht umsonst gibt es ja momentan auch wieder die Diskussion, ja, die Leute ins Homeoffice zu schicken oder halt die Arbeit von zu Hause zu ermöglichen aufgrund von den Fahrten und auch, wie gesagt, unnötige Fahrten halt zu vermeiden.
Mhm.
Das war doch jetzt gerade, kam doch jetzt auch gerade wieder von irgendjemandem, wie gesagt, mehr die Arbeit von zu Hause und was war das andere noch? Ah, zwei Vorschläge waren es ja gerade, die wieder gemacht wurden. Ich von meiner Seite aus gerne. Ich habe die Möglichkeit, auch von zu Hause aus zu arbeiten. Beim Arbeitgeber muss es halt nur sagen, es ist okay. Ja.
Also ich habe ja sehr viele Termine außer Haus, logischerweise, Kundentermine vor Ort.
Bei meiner Frau ja genauso. Ja.
Ich kann jetzt ja nicht mehr sagen, ja, dann springen wir den Serverschrank vorbei oder so. Es ist halt schlecht, ne, wenn ich da vor Ort irgendwo dran muss.
Ja.
Und früher war es immer so, also das heißt früher, vor ein paar Wochen war es immer so, dass ich eine Anfahrtskostenpauschale innerhalb von 25 Kilometern nicht erhoben habe. Das war also frei. Mittlerweile habe ich den Radius reduziert auf 10 Kilometer. Da haben sich doch die ersten Kunden schon beschwert. Ich habe gesagt, ja Leute, guckt mal auf das Tank, guckt mal
genau,
auf die Benzinpreise.
Du siehst es doch selbst, ja.
Ja, ist halt so. Kann ich nicht mehr umsetzen. Oder es wirkt sich halt auf den Stundenpreis aus und somit habe ich erstmal, wie gesagt, den Anfahrtsradius reduziert, dass ich halt nur innerhalb von 10 Kilometern nichts berechne, wenn Kunden innerhalb von 10 Kilometern stationiert sind. Ne? Ich denke, das ist auch verständlich. Es gibt Firmen, die haben gar keinen Radius frei, die berechnen sofort die Anfahrtspauschale. Ja, ist so.
Mhm.
So ist das. Man muss auch ums das bisschen Geld hart kämpfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Was will man machen? So ist es. Übrigens kämpfen, Chuck Norris hat seinen letzten Kampf verloren. Ist leider von uns gegangen.
Ja.
86 Jahre und ziemlich überraschend kam das Ganze. Ne? Also er hat jetzt keine großartigen Erkrankungen gehabt, wie man lesen konnte. Das kam wohl relativ plötzlich. Ne?
Also für mich war es überraschend, wobei ich auch sagen muss, dass ich jetzt ihn mit so ein paar Ausnahmen, wo er nochmal die letzten Jahre im Kino zu sehen war oder so, nicht viel mitbekommen habe. Und was mich gefreut hat, ist, dass, klar, so traurig der Anlass auch ist, es gab gerade online sehr viel nette, interessante und auch sehr witzige Nachrufe, gerade in Bezug halt auf die ganzen Memes. Ja, also das ist ja, also es waren so Steilvorlagen teilweise, die du einfach annehmen musstest, ja, wenn du darüber berichtet hast oder darauf kurz eingegangen bist oder also von daher hat mich das, oder es waren ein paar sehr gute dabei, die einem da auch trotz des traurigen Anlasses dann doch noch zum Schmunzeln oder auch teilweise zum Lachen gebracht hat. Also war schon schön zu sehen, ja.
Er hat ja selber diese ganzen Memes mit Humor genommen. Er hat ja, es gab ja sogar mal eine Veranstaltung, da hat er die besten Memes selbst vorgelesen. Also er hat das ja auch sehr locker genommen, was ja auch eigentlich auch dazu beigetragen hat, dass er noch lange über seine aktiven Karriere hin in aller Munde war. Ne? Das hat ihn ja eigentlich gut getan, von der Präsenz her, von der Medienpräsenz in Anführungsstrichen.
Mhm.
So wurde dann nochmal eine Legende weitergetragen oder geprägt, auch nach seiner Filmkarriere. Ich glaube, die letzte große Serie, die er gemacht hat, war ja Walker Texas Ranger. Danach kam ja, glaube ich, nicht mehr so viel, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Nicht mehr mit ihm als Hauptfigur, ja.
Ja, da gab es vielleicht nur kleine Auftritte, aber so richtig aktiv war das, glaube ich, die letzte große Serie, die er gemacht hat. Oder die letzte große Filmgeschichte, die er gemacht hat. Ja, und wenn man bedenkt, dass er eigentlich gar nicht aus dem Genre kam, dass er eigentlich Kampfsportler und Soldat gewesen ist, Air Force, und dann war er mehrfacher Karate-Weltmeister und dann mehr oder weniger so reingeschlittert ist in die Filmgeschichte, ne? Ja, so ist es. Aber mit 86, ja.
Ja, heute eigentlich auch kein Alter mehr, ne?
Kommt drauf an, ne?
Ja.
Und da er ja eigentlich von der körperlichen Konstitution immer im Training war und keinen Alkohol getrunken hat, nicht geraucht hat und sich eigentlich sehr gesund im Leben bewegt hat, mehr oder weniger, ja, hätte er noch länger leben können, theoretisch. Aber was willst du machen? So ist es. Rest in peace. Ja, und dann gibt's noch jemanden, der nicht unbedingt von uns gehen möchte oder aus dem Unternehmen ausscheiden möchte, nämlich Tim Cook. Der möchte auch wohl nicht so gerne gehen. Ja, da gab's nämlich ein paar Interviews. Er hat jetzt gerade die Promotour, in Anführungsstrichen, zum 50-jährigen Apple-Jubiläum und er tingelt da von einer Talkshow und von einem Interview zum nächsten und er war auch im Frühstücksradio gibt's auch, aber das war bei Radio FFN, nein, er war im Frühstücksfernsehen, Good Morning America, und da wurde er zu seinem Rücktritt befragt und da hat er nochmal bekräftigt, dass das im Moment gar nicht zur Diskussion steht und hat er nochmal vehement gegengesprochen sozusagen zum Thema Rente und hat da gesagt, dass das im Moment alles nur Gerüchte sind und dass er nicht vorhabe, Apple zu verlassen derzeit. Ja gut, was soll er auch sagen? Weil wenn er jetzt konkret bekannt geben würde, yo, am 1. September gehe ich. Das wäre wahrscheinlich für den Aktienkurs, glaube ich, nicht so gut. Ne? Vermute ich mal.
Es ist halt die Frage, wie es halt ist. Wenn es überraschend von heute auf morgen kommt, klar. Es ist halt auch die Frage, wer dann Nachfolger werden würde und wie der halt draußen im Markt halt ankommt.
Vielleicht wäre es ja auch geschickter zu sagen, und das öffentlich zu machen, wir machen jetzt zurzeit eine Doppelspitze in Anführungsstrichen und ich arbeite meinen Nachfolger aktiv ein und das machen wir öffentlich.
Ja, das.
Aber das wird wahrscheinlich auch im Moment auch passieren, dass es da schon intern eine softe Übergabe gibt. Und man sieht ja auch, dass Turnes immer mehr ins Rampenlicht geschoben wird von Apple. Er hat immer mehr öffentliche Auftritte und bekommt immer mehr Interviews und wird immer mehr präsentiert. Und ich gehe auch mal ganz stark davon aus, dass Turnes das Ganze werden wird. Wenn man sich das große Ganze im Moment so anschaut, wie er, wie gesagt, präsentiert wird, ist es nach meiner Meinung nur eine Frage der Zeit, dass auch irgendwann der Turnes als CEO ernannt wird. Obwohl meine steile These, dass dieses Jahr Tim Cook noch geht, nach der Aussage, ja, schwierig. Vielleicht bleibt er sogar noch 5 Jahre da und macht die 70 voll. Weiß ich nicht.
Na, das glaube ich jetzt nicht. Also ich denke, dass es da eine geregelte Übergabe gibt und er vielleicht so noch dem Unternehmen treu bleibt, in beratender Funktion oder irgendwo mit einem Ehrentitel oder so, aber...
Ja, da gehen ja Gerüchte rum, dass er Executive Chairman im Vorstand sein soll und dann auch dementsprechend noch Einfluss auf Apple nehmen kann und wird, auch nach seinem aktiven Ausscheiden als CEO. Ja, also viele sagen, er soll Fellow werden, wer ist Fellow geworden? Phil Schiller ist, glaube ich, Fellow geworden, ne? Oder irgendwer anders, bricht da jetzt was durcheinander? Irgendjemand ist jetzt Apple Fellow geworden und das ist aber, denke ich, nochmal eine Stufe drunter unter Executive Chairman und ich glaube, Tim Cook, je nachdem, wann er jetzt endgültig geht, wird, glaube ich, noch eine größere Rolle auch nach seinem Rücktritt einnehmen bei Apple, vermute ich. Weil er hat ja auch so einen rausgehauen, er könnte sich ein Leben ohne Apple nicht vorstellen. Das ist ja schon mal eine starke Aussage. Weil man kann ja Rücktrittsgeschichten so oder so entgegentreten. Und wenn man dann nochmal so einen raushaut, ich kann mir ein Leben ohne Apple nicht vorstellen, das ist ja schon mal eine starke Aussage. Ne? Ähnlich wie bei mir. Ich kann mir ein Leben ohne macOS auch nicht vorstellen. Ich betone macOS, nicht iOS. Ja. Weil ich habe den letzten Tagen mal wieder mit Windows 11 zwangsläufig arbeiten müssen. Meine Fresse. Also, ich habe ja schon einiges mit Windows 10 erlebt, aber Windows 11 ist ja nochmal eine ganze Stufe schlechter als Windows 10 geworden. Mein lieber Herr Gesangsverein, da weiß man erstmal, wie gut man es hat mit macOS. Alter. Echt jetzt? Also mit Windows 10 konnte man ja mit viel Augen zudrücken und mit viel Hinbiegen durchaus arbeiten. Aber Windows 10, 11, mein lieber Herr Gesangsverein.
Ja, Windows 11 geht auch.
Naja, kommt drauf an. Wenn ich den ganzen Tag nur in Teams unterwegs bin, merkt man wahrscheinlich den Unterschied.
Das Problem, das Problem, was Microsoft einfach mit 11 hat, du kannst halt, und das war ja auch das Problem, wir haben da auch in Bezug auf ARM ja auch schon drüber gesprochen, du kannst halt einfach nicht von heute auf morgen irgendwo einen harten Schnitt machen. Du musst so viel Altlasten mit dir rumschleppen. Klar, Visual Design etc., Anwendung, ja, Einstellungen verschlimmbessern, ja, indem du das übersichtlicher machen willst, aber es fehlen dann die Funktionen und die kriegst du wieder nur über 5 andere Klicks. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber gerade was jetzt so das Verschlanken, nicht was jetzt UI betrifft, sondern wirklich das System betrifft, ja, da hat sich Microsoft in so eine Ecke gestellt mit Windows, dass da wird so schnell nichts passieren. Und mir graut's eigentlich auch nur für die nächsten Versionen von Windows, weil du so einen Rattenschwanz mit dir rumschleppst, ja, wo du wirklich radikal mal ansetzen müsstest. Und wo du garantiert ein paar Sachen kaputt machst dabei. Ja, bis die Entwickler da wieder nachgezogen hätten. Und du hast da, du, ja, nee, das, wie gesagt, also ohne radikalen Neuanfang und der hätte sich eigentlich damals mit AT oder so angeboten. Das
ist richtig,
das ist echt schwierig, ja.
Aus aktuellem Anlass habe ich mal mit dem Kollegen aus der Windows-Abteilung ein kleines Experiment gemacht. Wir haben uns das MacBook Neo vorgenommen und wir haben uns versucht, ein äquivalentes Gerät aus dem ThinkPad-Bereich, also von Lenovo, zu nehmen und haben das dann mit 8 GB ausgesucht aus dem Fundus. Mit Windows und 8 GB ist es auch mit Standardanwendungen nicht möglich, ja, ordentlich zu arbeiten, was wiederum mit macOS
gerade auch
möglich
gerade
ist.
Auch mit 11, ja, ich habe das ja auch bei uns in der Firma gesehen. Ja. Gerade auch mit 11, wir sind ja da bei einigen, oder wir kamen ja von 10,
ja,
haben auf 11 geupdatet und gerade die etwas älteren Kisten mit 8 GB hatten da echt zu kämpfen damit.
Und wir haben wirklich
und
versucht.
Selbst bei den Kisten, die wir auf 16 umgerüstet haben,
ja,
das hat es nicht wirklich gebracht. Ja.
Etwas schon, aber nicht das, was man sich erhofft, sage ich jetzt mal. Und wir haben halt wirklich versucht, die Anwendungen gleich abzubilden. Also ganz normal E-Mail-Programm, also E-Mail-Client, Chrome, also ganz normalen Office-Alltag abzubilden. Und das Ding ist mächtig am Rotieren gewesen und das war nicht verwendbar, sage ich jetzt mal. Nur mit Schmerzen und mit viel Geduld. Was mit dem MacBook Neo, man muss es so sagen, zweifellos möglich ist, mit Standard-Office-Anwendungen und Standard-Browser-Geschichten etc. Hm?
Ja, wobei, ich habe da jetzt auch wieder Videos gesehen, wo ich auch gedacht
habe,
ja,
man kann es an die Grenzen
Freunde,
bringen, klar.
Mit logisch. 31 offenen Tabs, wo ich Videos abspiele, ja, in Chrome dann auch noch.
Ja, ja.
Und ich will hier gerade Color Grading durchführen. Und ich mache das, das und das noch und dann gerät er ein bisschen ins Stottern. Sorry.
Man muss es ja so sagen. Es ist
ich weiß ja, wie es derjenige, der es gezeigt hat, gemeint hat. Aber,
ja,
das, aber wie gesagt, wie die Kommentare dann waren. Und ich so, Freunde, das meint er doch nicht ernst.
Es ist ja letztendlich ein iPhone mit Tastatur und großem Display. Ein iPhone 16 Pro ist das. Mehr ist es letztendlich nicht. Und einem zweiten USB-Port, wenn man es jetzt mal so ganz krass ausdrückt.
Ja, mein Gott, das kannst du eigentlich über jedes Apple Silicon, auch
naja,
die M-Prozessoren sagen, weil du kommst ja aus der, klar, es ist ein ja, Desktop ja auch nicht, weil du hast ja die in den MacBooks ja auch drin, aber es ist im Prinzip ja auch nur eine Weiterentwicklung, ja, der A-Prozessoren. Von daher ist es ein bisschen schwierig, das ist ja auch immer das, worüber sich einige dann lustig machen, ja, du hast ja im Prinzip da nur ein iPhone-Chip drin, beziehungsweise es sind ja alles mobile Prozessoren. Ja, aber guck dir doch mal so ein Max oder ein Ultra an. Ja, also von daher.
Ja, ja, klar.
Der Vergleich hinkt etwas. Aber ich habe den Faden schon wieder verloren. Ich hatte einen Gedankengang vorher, den ich eigentlich noch anbringen wollte, den habe ich jetzt auch schon wieder vergessen. Genau. Gerade leistungstechnisch hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, den Vergleich mit dem M1.
Mhm.
Wo wir ja doch sehr ähnliche Leistungsdaten haben und M1 halt so alt und der A18 jetzt und hier warten wir ab, bis der 19 kommt, etc. Wo ja einige jetzt hier schon das Thema gesprochen haben, Support vom M1.
Mhm.
Dadurch, dass ja der 18er und das MacBook Neo ja leistungstechnisch so dicht an dem M1 dran sind, oder die halt vergleichbar sind, müsste Apple jetzt hingehen und entsprechend dem M1 einen längeren Support geben, was jetzt Unterstützung von OS-Versionen betrifft.
Ja.
Alleine auf der Tatsache, dass wir jetzt den 18 haben, ja, und ich noch so, Freunde, wie alt ist das Gerät jetzt mittlerweile?
Ja.
Und über wen reden wir hier?
Wenn man, wenn man jetzt vom Alter ausgeht, ist das okay. Aber wenn du jetzt von der Denkweise das siehst, von der logischen Denkweise,
ja,
haben die Kollegen recht, wenn die jetzt sagen, M1 ist äquivalent im Endeffekt zum A18 Pro, das nimmt sich nicht viel, müsste man das ja so sehen. Ne?
Wir haben 8 GB, ja. Du hast den M1 ja auch entsprechend bekommen.
Mhm.
Ja, aber wir reden hier immer noch über Hardware, die mittlerweile einfach Jahre erreicht hat. Es ist Apple und ich glaube, die verkaufen dir lieber ein Neo, ja, oder ein Neo 2, als dass sie dir halt die alte Hardware noch da.
Ja, das ist darüber
hinaus
ist richtig,
supporten.
Ja. Man muss ja auch dazu sagen, Apple supportet sehr lange Hardware. Also das ist ja generell so. Also da kann man sich ja schon glücklich schätzen, was Apple
ja,
da so am Start hat.
Wir sind ja mittlerweile in dem jährlichen Rhythmus einfach drinne.
Ja.
Ja, was ja auch macOS betrifft, beziehungsweise generell OS-Updates. Mhm. Vielleicht sehen wir da ja wirklich den Fall, dass nochmal eine über den normalen Support-Zeitraum hinaus und den M1 unterstützen wird, aber wir können nicht davon ausgehen, dass wir quasi jetzt ein Reset haben und das M1 genauso lange supported kriegen wie das Neo.
Das glaube ich nicht, nein. Wie gesagt, von einer gesunden Denkweise wäre das sicherlich richtig gedacht, aber von den Verkaufsgeschichten her und von der Wirtschaftlichkeit gesehen, aus Apples Sicht, ja, nicht so interessant, denke ich. Ja.
Wie gesagt, es würde mich jetzt nicht wundern, wenn wir vielleicht da nochmal.
Wiederum muss man aber auch bedenken, dass ja in den Staaten die Dinger wesentlich länger verkauft worden sind als im Rest der Welt.
Ne? Das ist genau, und da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, inwieweit das eventuell Einfluss drauf genau. hat, was halt jetzt den Support über halt den normalen Support-Zeitraum betrifft, weil es einfach so lange über, was war es, Walmart?
Walmart, Exklusivdeal, ja.
Genau, verkauft wurde. Ja. Dass man da sich daran orientiert, halt was jetzt den OS-Support betrifft. Fände ich noch realistischer als jetzt die Argumentation mit dem Neo. Wie gesagt, klar würde es mich freuen, auch für jeden, der einen M1 hat, gerade wenn sie noch sehr zufrieden sind damit. Und wenn man mal guckt, wie gesagt, wie nahe ja auch Neo und M1 beieinander liegen, also
ja,
18
klar, ja.
und M1 halt beisammen liegen. Ja. Warum nicht? Ja, aber ich glaube, dass wir da jetzt, wie gesagt, von einem Reset ausgehen können und dann genauso langen Support sehen wie beim Neo.
Mhm. Nee. Aber wo wir jetzt gerade so lange über das Neo gesprochen haben, dann würde ich sagen, lass uns den Neo-Block hört sich auch interessant an, lass uns den mal nach vorne vorziehen, sonst fangen wir nachher wieder an, über das MacBook Neo zu sprechen. Dann scroll ich mal ein bisschen runter. So, ja, was ich gerade beobachtet habe, dass die Preise mittlerweile schon sehr stark in Anführungsstrichen gefallen sind im Third-Party-Markt für das Neo. Du bekommst schon bei Amazon für 674 das Standardgerät. Also das,
was ist das, 4%? Also,
ja, aber immerhin. Ich meine, es ist ja erst ein paar Tage am Markt.
Es ist ungefähr Skonto. Ne?
Ja, Skonto darfst du heute auch nicht mehr ziehen. Ja, ist so. Ich mache das ja schon aus Reflex, aber da habe ich mir schon einige Male Mahnungen eingehandelt. Ja. 3% ist nicht mehr. Und bei den heutigen Margen in manchen Bereichen ist das teilweise auch schon die Marge, die du da runterziehst. Es ist ja auch nicht mehr abbildbar. Es ist schon richtig. Nee, aber 674 ist schon mal eine Ansage für die kurze Zeit, die das Gerät am Markt ist. Muss man ja immer in Kontext setzen.
Wobei ich da gesehen habe, dass je nach Farbe auch bei der normalerweise 799 Version gab es aber bei Amazon auch schon mal Rabatt. Der war nicht ausgewiesen, aber du hast da, glaube ich, für 688 auch schon was gekriegt, anstatt für 699. Ist jetzt auch nicht die Welt, ja, aber immerhin, da ist anscheinend ein bisschen Luft drin. Muss man auf jeden Fall mal gucken, was sich die nächsten Wochen da eventuell bei anderen Händlern noch tut. Gerade wenn die Besorgungslage sich halt ein bisschen entspannt. Weil manche Kombinationen sind halt, ist die Lieferzeit halt schon entsprechend. Ja.
Ich habe jetzt mittlerweile jede Farbe real gesehen. Also und ich muss sagen, das Citrus sieht real, wie gesagt, das ist eine persönliche Sache, nicht so schick aus. Das ist,
also ich finde es richtig.
Hast du es real schon gesehen?
Ja.
Okay, ich finde es ein bisschen schwach, es könnte noch ein bisschen kräftiger sein. Also auf den Marketingaufnahmen, auf den Bildern sieht es stärker aus als im Original.
Ja. Was mir aufgefallen ist, je nach Beleuchtung geht es auch ein bisschen mehr ins Grün.
Mhm.
Und das finde ich sehr nice. Ich hätte mir eigentlich ein schönes Grün gewünscht noch.
Na gut, ich meine, je nach Reifegrad einer Zitrone kann ja auch in einer Zitrone noch Grün drin sein. Ne?
Und wie gesagt, ich finde es schon sehr nice.
Also mir
persönlich. Ich habe generell überlegt, ob vielleicht doch das Neo was für mich wäre. Aber ich tue mir da schwer halt.
Ich würde das deiner Frau unterschieben und ich würde mir das MacBook M4 unter den Nagel reißen.
Unter uns.
Würde es ausreichen?
Was ich mir schon überlegt habe.
Ja.
Ich schnapp mir das MacBook Air von ihr, weil ihr gefällt zum Beispiel auch das Citrus ganz gut. Und wir kaufen uns privat das Citrus und sie nimmt das halt geschäftlich und ich schnapp mir ihr MacBook Air.
Ja.
Nur ist natürlich auch nicht so koscher. Ja, kann man mal drüber nachdenken. Ich würde es so nicht machen, weil das ist ja ein Geschäftskauf. Das eher.
Ja, aber solange es im Unternehmen bleibt, in Anführungsstrichen, ist das ja vollkommen uninteressant, sage ich jetzt mal. Es darf ja nur das Unternehmen nicht vorzeitig verlassen, bevor es abgeschrieben ist.
Ne? Was es ja eigentlich tun würde, wenn ich es nutze.
Ja, aber es ist griffbereit. Bei einer Prüfung, ob die Geräte...
Man kann es auch wieder dahinstellen. Klar, du kannst auch gerade mit zwei Nutzern und so, es hat gar kein Thema.
Die überprüfen ja nicht den Dateninhalt, die überprüfen ja nur, ich kann aus Erfahrung sprechen, die überprüfen nur die Physis, ob das Gerät physisch vorhanden ist. Und wenn sie das Gerät gesehen haben, haben die Seriennummer gesehen, ist denen das scheißegal.
Also bei unseren iPhones mit den Farben war es mir auch wurscht, weil es ist ja dasselbe iPhone.
Ja,
weil, kostet, also von daher ist mir es wurscht.
Ich hatte schon mal zwei Buchprüfungen hinter mir, lass es dir gesagt sein, die gucken nicht auf die Software, die gucken nur auf die Seriennummer, ob das Gerät vorhanden ist und mehr wollen die gar nicht sehen.
Wie gesagt, ich wäre dann trotzdem noch so ehrlich, dass ich das wahrscheinlich, oder dass ich das halt nicht machen würde. Aber der Gedanke kam mir schon.
Da hätte der Buchprüfer bei dir gar nichts zu tun, ne? Du bist zu ehrlich, okay.
Aber wie gesagt, der Gedanke kam mir schon.
Ja, ich glaube mal, von den Anwendungen, was du so erzählst, was deine Frau damit macht, würde das ausreichen. Vermute ich jetzt mal.
Ja, man müsste mal gucken, ob sie hat, mittlerweile nur noch eine Anwendung, wo es um CT-Aufnahmen und eine spezielle Format geht. Da müsste man mal gucken, inwieweit. Also ich würde schon denken, dass es Neo das gut hinkriegt. Mhm. Aber da müsste man mal gucken, gerade bei größeren Daten, wie sich das, oder bei großen Aufnahmen, und vor allem, wenn du mehrere offen hast, wie sich das halt mit dem RAM tut.
Mhm.
Weil da wäre eigentlich mehr RAM schon okay.
Ja.
Aber da, wie gesagt, das müssen wir sich mal angucken. Sie hat das ja, okay, also, man muss auch sagen, bei wirklich vielen Aufnahmen oder etc. haben wir das teilweise ja auch an einem anderen Rechner gemacht als auf ihrem alten MacBook Air, weil das hatte ja entsprechend sogar noch weniger RAM. Das hatte damals nur 4 gehabt.
Oh, ja, okay. Noch ein Intel-Chip, das kommt ja auch noch dazu. Genau. Schlechte Kombination.
Und das ging da schon an die Grenzen. Hm. Wie gesagt, das Neo ist nochmal eine ganz andere Hausnummer in dem Vergleich dazu. Aber gerade, wie gesagt, bei großen und mehreren müssen wir mal gucken, wie gesagt, wie das geht. Aber mit ihrem Air ist das gar kein Thema.
Naja, das wäre ja auch schlimm, wenn das ein Problem wäre.
Da kannst du Sachen drauf werfen und das ist überhaupt null. Ja, da passiert gar nichts. Ja.
Ja. Und wenn ihr dann beim Neo der Speicherplatz zu klein sein sollte mit den 512 GB, dann kann sie ihren Lötkolben rausholen und das Ding aufrüsten.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Das ist
ja
nämlich mittlerweile möglich. Da gibt es einen schönen Teardown, einen kombinierten Teardown inklusive Aufrüstung sozusagen. Und da hat man das Ding auslöten können. Und ich sage mal, relativ, in Anführungsstrichen, relativ einfach aufrüsten können. Man sollte schon wissen, dass der Lötkolben vorne heiß ist, wie ich immer so schön sage, aber
da musst du schon ein bisschen mehr wissen, als dass vorne der Lötkolben heiß ist.
Ja, ich sag's immer ein bisschen ironisch, aber im Prinzip, wer schon mal gelötet hat, wer eine ruhige Hand hat und ich sag mal, vielleicht auch so eine Lampe hat mit eingebauter Lupe und so, ich glaube, der kommt damit zurecht. Ich würde es jetzt persönlich nicht machen, zumindest nicht, wenn das Gerät noch mit einer Garantie versehen ist. Die Geräte sind ja momentan alle noch mit einer Garantie versehen, logischerweise. Ich würde da die Finger von lassen. Ratzfatz rutscht man mal ab und dann war es das gewesen. Aber es ist möglich. Würde mich auch wundern, wenn es nicht möglich wäre. In Anführungsstrichen ist das ja relativ offengelegt, das Ganze. Und ich muss zugeben, es hat mich ja in den Fingern gejuckt. Ich habe mal so ein Ding auseinandergenommen. Und das ist relativ zugänglich, das Gerät. Also man bekommt das relativ leicht auf und dann...
Wenn du den entsprechenden Schraubendreher hast.
Ich habe ja so ein kleines iFixit, das obligatorische iFixit-Werkzeugset. Das hat man ja mal so, wenn man in der Apple-Welt unterwegs ist und ein bisschen mehr macht als üblich, sage ich jetzt mal. Und dann ging das relativ einfach. Was mich erstaunt hat, war, dass der Akku relativ normal in Anführungsstrichen eingebaut ist, wobei es bei den in Anführungsstrichen bei den etablierten MacBook Airs und MacBook Pros ja jeder Platz ausgenutzt worden ist. Das hat man hier irgendwie nicht gemacht. Man hätte eigentlich noch mehr Akku reinbekommen.
Genau, ich freue mich auf das Third-Party-Angebot in Bezug auf gerade Akku, was demnächst wahrscheinlich kommen wird, weil das ist wirklich wieder relativ easy.
Richtig, genau.
Als Selbstschutz zu führen, beziehungsweise wenn es irgendeiner als Repair anbieten will. Ja.
Und was man auch sehen konnte, ist, dass da konnte ich mich dann wirklich von überzeugen, es ist wirklich nichts geklebt, außer die Datenleitung vom Trackpad, die ist irgendwo verklebt. Sonst habe ich da keine Klebespuren gesehen und ich hatte es, sagen wir mal, zu 60-70% auseinandergenommen. Und ich hab's wieder zusammengebaut. Ich muss zugeben, es war nicht mein eigenes, es war ein anderes Gerät, was ich demontiert habe. Aber ich habe um Erlaubnis gefragt. Und es lief danach auch wieder und ich hatte keine Schraube übrig. Ist ja immer ein gutes Zeichen.
Wo ist denn die Schraube noch her?
So ist es. Was ich auch bei solchen Sachen immer empfehle, wenn man sowas macht, das sind ja so kleine Schrauben. Entweder man hat so eine kleine Matte, die magnetisch ist, wo die Schrauben dran heften bleiben, oder man hat zumindest ein kleines Schälchen, weil die Dinger sind schneller vom Schreibtisch weg, als man bis 3 zählen kann. Aber das ist nur so aus jahrelangen Bastelerfahrungen herausgesprochen.
Ja, dann hast du da irgendwo auch noch Ersatzschrauben liegen.
Ja, aber es ist einfacher, wenn man sie erst gar nicht verliert, ne? So ist es. Ja, also, wie gesagt, der Hype um das MacBook Neo ist groß und ich kann es irgendwo verstehen, weil Apple ja eine Preiskategorie betreten hat, in der sie vorher ja gar nicht unterwegs gewesen sind. Und meine nicht repräsentative Beobachtung, also meine subjektive Beobachtung ist diese, dass sich auch Leute dieses Gerät gekauft haben, ich möchte es jetzt korrekt ausdrücken, die, sagen wir mal, in einkommensschwachen Bereichen unterwegs sind, die sich das vorher jetzt nicht leisten konnten, die jetzt aber sich einen MacBook Neo leisten können. Also man eröffnet sich ganz andere Kundenkreise. Verstehst du, wie ich das jetzt ausdrücken möchte?
Ich will noch nicht mal sagen, unbedingt einkommensschwach, sondern die bisher gesagt haben, mir ist halt das andere Angebot einfach zu teuer. Für das, was ich mache oder für das, was ich normalerweise halt für sowas ausgebe, ist das nicht mein Budget.
Also ich habe jetzt ein kleines Beispiel im entferntesten Bekanntenkreis. Da ist eine alleinerziehende Mutter und das Kind ist jetzt aufs Gymnasium gekommen und das wollte unbedingt ein MacBook haben. Das war vorher nicht möglich bei den MacBook-Preisen, weil da geht es jetzt schon um jeden Cent in Anführungsstrichen, den man ausgibt. Und jetzt ist es möglich, dem Kind ein MacBook zu kaufen. Ist so. Von daher erschließt nach meiner Meinung oder nach meinem Empfinden Apple auch neue Kundenkreise, die sie vorher gar nicht adressieren konnten. Und da guckt sich der ganze PC-Markt um, weil da war Apple vorher nie existent in dem günstigen Segment. Ne? Das kann ich mir schon vorstellen.
Ja, das ist ja auch das, wo wir letzte Folge schon drüber gesprochen haben. Das zieht auf jeden Fall jetzt entsprechend Kreise.
Ja.
Viele, oder man hat ja auch einige Kommentare, gerade aus der Windows-Welt gehört, wo man gesagt hat, hier, es ist ja nur ein Telefonchip, ja, etc., ja, die das halt so verargumentieren, sich drüber lustig machen und halt sagen, das Ding hätte keine Leistung. Von daher, denke ich mal, wird das, wenn man das, klar, wie gesagt, man kann das so momentan reden, ich hoffe, dass trotzdem an irgendwas gearbeitet wird, ja, um da entsprechend auch was entgegen stellen zu können. Ich würde ja immer noch sagen, ja, dass gerade was jetzt Snapdragon betrifft, ja, beziehungsweise Windows und ARM, dass da viel Potenzial leider halt verschenkt wurde.
Mhm.
Ja, gerade was günstige Geräte betrifft, beziehungsweise da halt auch entsprechend halt Chips am Start zu haben. Ja, und wir sehen das ja auch in anderen Bereichen, ja, dass durchaus mit Elites etc. An einem Preispoint kommen kannst, der interessant ist, ja.
Mhm.
Aber wir sehen da nichts in der mobilen Laptop-Ecke, ja.
Mhm.
Oder in der mobilen Computer-Ecke, ja. Da ist einfach nichts in diesem Segment unterwegs, ja, wo du sagst, da stimmt halt das Gesamtpaket wie bei Neo.
Mhm.
Ja. Es ist ja nicht so, dass du da nur abgeranzte alte oder billige Technik drin hast, ja.
Mhm.
Klar, du hast eine 18, ja. Okay, aber der Chip ist ja trotzdem nicht schlecht. Aber du hast kein super günstiges Low-Res irgendwie Display drinne. Du hast ein vernünftiges Trackpad drinne. Ja? Ja, die Tastatur ist jetzt auch nicht scheiße. Ja, klar, nee, du hast kein MagSafe drin.
Du hast Apple-Qualität letztendlich.
Ja, ja. Du hast da, wie gesagt, das Gesamtpaket an sich ist schon günstig gerechnet. Ja, du kriegst ja auch erst mit dem nächsten Upgrade dann dein ID. Ja. Wie gesagt, es ist kein MagSafe drin, ja, ein paar andere Abstriche noch. Aber trotzdem ist ja ansonsten das Paket schon top, ja. Und wie gesagt, ich hoffe, dass der ein oder andere PC-Hersteller da das momentan ein bisschen kleinredet, weil er die Zeit noch braucht, bis er da entsprechend vielleicht was Eigenes am Start hat. weil das könnte auf jeden Fall oder das wird definitiv da einige dazu oder einige neue Neukäufer, die halt auch bis jetzt vielleicht überhaupt ein iPhone hatten, dann doch jetzt auch zum Mac bringen. Ich hätte mir das, und vor allem, es ist ja, wie gesagt, nach wie vor, Desktop ist halt immer noch so ein schwieriges Thema, auch wenn wir den Mini haben, da komme ich aber gleich nochmal dazu. Mhm. Die Leute kaufen sich, gerade wenn es um Schule oder Studium etc. geht, einen Laptop.
Ja, klar.
Und da, wie gesagt, jetzt mit dem Neo auf dem Preispunkt unterwegs zu sein, ist definitiv eine Ansage.
Absolut, gerade mit den 100 Euro Education-Rabatt ist das natürlich kommt noch dazu, super Sache. Ne?
Ja.
Und somit bin ich auch fester Überzeugung und ich wiederhole nochmal meine These, es eröffnet einkommensschwache Familien den Kindern ein MacBook zu kaufen, was vorher wahrscheinlich so nicht möglich ist, faktisch gesehen. Und das finde ich gut.
Ja.
Zugang zu toller Technik, wo es vorher gar keine Chancen gab, das zu bekommen.
Ja. Aber weil ich den Mac Mini eben angesprochen hatte.
Ja.
Wir haben den Mini mit dem M4-Chip aktuell.
Ja.
Der startet aber 579 Euro.
Mhm.
Wäre das nicht auch noch eine Idee,
ein Mac Mini Neo
mit einem A-Prozessor was zu machen, wo du dann wirklich auch nochmal unter die 400 kommen kannst?
Die Idee hatte ich auch schon, ja. Es darf natürlich nicht zu nah preislich am Mac Mini sein, sonst ist es zu uninteressant. Aber ich sag mal so, der Formfaktor von einem Apple TV, ne, so ein kleiner. Gleiche Gehäuse,
okay. Du nimmst den Mini, wie gesagt, haust da nur die Technik halt von dem Neo rein.
Hm.
Du bist ja sowieso, du hast kein Display. Ja, du müsstest da eigentlich noch mal um einiges günstiger sein können als diese. In Euro jetzt, diese 5,79 Euro. Auch nicht 4,79, sondern vielleicht 3,79.
Natürlich, der absolute Burner wäre natürlich 2,99, ne?
Ja, das,
aber das ist utopisch. Das
mal
ist
eher Apple. Nicht sehen. Aber wie gesagt, du könntest da auf jeden Fall nochmal um einiges günstiger sein als 5,79. Die Frage ist halt, will man sich das antun?
Ja.
Für wen wäre das Gerät? Weil, wie gesagt, im Edo-Bereich wahrscheinlich die Leute dann doch eher gerade auch wegen, ich nehme ihn überall mit hin und ich habe mein Display halt eingebaut, da zum Laptop greifen. Aber wer würde halt dann zu so einem Mini greifen? Ja? Ich denke mal, der könnte sich auch gut verkaufen. Die Frage ist halt nur, wie viel kannst du wirklich an so einem Gerät verdienen und kannst du dir da halt neue Käufer irgendwie ins Boot holen?
Ich denke, man könnte diesen ganzen kleinen Mini-PC-Markt, wo Geekcom und diese ganzen anderen Hersteller unterwegs sind, auch noch ein bisschen aufmischen. Ne? Jetzt nicht in allen Leistungsklassen, aber da könnte man auch noch mal so ein bisschen eine Welle schlagen und noch so ein bisschen Unruhe reinbringen, würde ich sagen. Das, was ich ja jetzt im günstigen Notebook-Bereich machen, könnten sie in diesem Mini-Bereich, in dem Mini-PC auch machen. Ne? Wäre möglich. Was sie auch schon mit dem Mac Mini jetzt getan haben. Der hat da ja auch starke Eindrücke und einen starken Impact hinterlassen. Ganz klar. Aber ich bin der Meinung, da müsste der Preis schon signifikant unter dem Mac Mini sein. Weil man muss ja auch mal gucken, der Mac Mini wird ja im Third-Party-Markt teilweise sehr, sehr, sehr günstig gehandelt. Ne? Da hätten wir wieder das gleiche Problem wie mit dem MacBook erst, was wir ja auch beim Neo haben.
Mhm.
Aber wäre sicherlich eine Idee. Auf jeden Fall. Und eigentlich gesehen ist diese These mit dem Apple TV vom Formfaktor auch nicht so schlecht. Wenn einer was ganz Kleines haben will, das passt in den Apple TV rein, von der Größe her. Brauchst keinen aktiven Lüfter, das bisschen Speicher bekommst du rein. Also das wäre eigentlich auch die ideale Apple TV-Größe. Apple TV Pro. Mit macOS und Apple TV oder tvOS im Dual-Boot. Das würde mir gefallen. Würde ich mir sogar kaufen. Weil Macs kann man nie genug haben. Ja, so ist es. Nein, also ich bin nachhaltig von dem MacBook Neo überzeugt, dass es wirklich ein gutes Produkt ist in dem Bereich, wo es unterwegs ist. Und meine Meinung und meine Skepsis habe ich jetzt so ein bisschen zurückgedreht und relativiert letztendlich. Und gerade wo ich jetzt auch gesehen habe, es geht auch im Third-Party-Markt preislich nach unten, sehe ich dem doch ganz positiv entgegen, was da auf uns zukommen wird. Ja, schönes Gerät. Gut, und dann hat iFixit noch was rausgefunden, was ja eigentlich auf der Hand liegt letztendlich, aber sie haben es halt ausprobiert. Das iPhone 16e und das 17e ist ja vom Design her komplett identisch. Letztendlich nur, dass andere SoCs drin verbaut sind und so weiter und so fort. Und somit haben sie mal ausprobiert, die Rückseite vom 17e auf das iPhone 16e drauf zu schrauben. Da ist ja MagSafe verbaut und siehe da, es funktioniert. Eingeschränkt. Bedeutet, die Software weiß natürlich nichts davon, dass das 16e jetzt auf einmal MagSafe kann. Laden tut es über MagSafe. Man kann aber nicht genau herausfinden, wie hoch oder wie schnell die Ladegeschwindigkeit oder was er da durchpumpt letztendlich. Das konnte man nicht herausfinden. Und natürlich die ganzen Ladeanimationen, die fehlen natürlich auch. Wie gesagt, weil die Software davon ja keinen Blassen hat, dass das Ding jetzt auf einmal MagSafe hat. Und wie gesagt, die maximale Ladeleistung, ob die erreicht wird, ist auch fraglich. Aber letztendlich funktioniert's. Man müsste jetzt überlegen, ob man nicht als Ersatzteil die Rückseite vom 17e bei Apple erwerben kann und seinen 16e umbauen kann und was das preislich ausmacht. Wahrscheinlich rechnet sich das nicht. Nehme ich mal an. Vermute ich mal. So, und jetzt habe ich noch ein MacBook Neo-Thema vergessen. Okay, weil ich es da untergeschrieben habe. Es gab ja Gerüchte von Ming-Chi Kuo in der letzten Zeit, dass das MacBook Neo 2, was ja noch in weiter Ferne ist, ein Touch-Display bekommen soll. Habe ich ja auch für Bullshit gehalten und das halte ich auch immer noch für Bullshit. Und Mark Gurman sagt auch, das ist Bullshit. Auf kurzfristige oder mittelfristige Zeit wird es da kein Touch-Display geben. Das wird erstmal nur in den MacBook Pros Einzug halten. Sehe ich auch als realistische Einschätzung, das Ganze. Ja, so ist es. Jetzt müssen wir aber nochmal hochscrollen, dass wir die anderen Themen nicht vergessen. Samsung hat mal wieder was eingestellt. Da sind sie ja Meister
drin. Das war eine News, ne?
Das hätte ich ja nicht gedacht, dass das passiert oder dass es so schnell passiert. Mhm. Nach 3 Monaten Marktexistenz haben sie das Samsung Treefold oder das Samsung Galaxy Z Treefold eingestellt. Und da sind sie ja radikal. Das Edge haben sie ja auch relativ schnell eingestellt, obwohl das länger am Markt gewesen ist. Aber dass sie das so schnell einstellen, das hat mich jetzt ein bisschen verwundert. In Südkorea ist es bereits gestoppt und in den restlichen Märkten wird es halt abverkauft und es kommt nichts mehr nach. Ja, ich vermute mal, das Gerät war sowieso nur eine Machbarkeitsstudie oder die letztendlich auch in den Verkauf gekommen ist. Und sie haben wahrscheinlich von Anfang an gar nicht vorgehabt, das Gerät für die große Masse zugänglich zu machen. Das ist meine Vermutung.
Hätten sie es dann vielleicht nicht eher nur regional gelauncht, wenn überhaupt?
Ja, wie gesagt, viele meinen, das war nur eine technische Fingerübung.
ja. Sie sind ja nicht der Erste mit dem Treefold gewesen.
Ja.
Oder Trifold, je nachdem.
Huawei Mate oder was gab es?
Von daher, ich denke, sie haben da einfach mit einem neuen Formfaktor experimentiert, dadurch, dass sie ja generell die Entwicklung ja hatten hin zu dieser Dünne. Ja, und da gehen wir mal davon aus, dass ja auch das Edge
war es, ja.
Genau. Ja, wahrscheinlich aus der Entwicklung des Trifolds, beziehungsweise der neuen Folds einfach rausgekommen ist. Dass man, okay, wir haben da jetzt mittlerweile die Technik, können wir auch ein ultradünnes Telefon machen. Genauso, ja, wir sind jetzt so, ja, wir können auch ein Trifold machen, was nicht so sehr aufträgt. Aber wir hatten da generell schon über den Markt der Foldables gesprochen, ja. Die Frage ist halt, du bist mit so einem Nischenprodukt in der Nische unterwegs.
Und in einer sehr teuren Nische. Das Ding ist ja teuer unten, in Anführungsstrichen.
Ja, das kommt noch dazu. Folds sind sowieso teuer und dann machst du halt noch so ein Ding, was nochmal teurer ist. Und du hast halt ein Display, was du halt nicht nur einmal, sondern zweimal faltest. Was natürlich dann auch die Technik wieder anfälliger macht, beziehungsweise die Ausschussquote vielleicht vorher in der Produktion auch schon wieder höher ist. Die Produktionskosten sind einfach entsprechend höher, beziehungsweise hoch bei dem Gerät. Du musst da einen Preis dafür nehmen. wie gesagt, das ist eh schon, Folds sind nach wie vor eine Nische. Du bist noch nischiger unterwegs mit dem Gerät. Ja. Wie viel potenzielle Kunden hast du bei überhaupt für so ein Gerät und dann auch noch bei so einem Preis?
Ja, ja, klar.
Ist halt sehr schwierig, dass sie es gebracht haben. Wie gesagt, fand ich auch schon relativ überraschend damals, dass sie es jetzt einstellen, wenn sie sehen, es ist einfach kein Markt dafür da. Ist okay. Es ist natürlich schade, wenn du dann auch siehst, dass ein Player halt wie Samsung dann da wahrscheinlich auch aus der Not heraus, dass es einfach keinen Markt gibt, ja, in den Mengen, die sie da produzieren müssen, dann halt sowas einstellt. Aber auch da, ja, besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
Ja, klar.
Von daher, ich zweifle das ja immer noch auch an, ja, dass auch wenn Apple mit einem foldable iPhone da in den Markt kommen sollte, dass da wesentlich mehr Marktanteil einfach für Foldables entstehen kann oder ob das einfach nur ein Verdrängungswettbewerb wird, ja. Dass da der ein oder andere dann noch umsteigt, okay, klar, weil als es ist das einzige iPhone, was dann einfach da sein wird. Als Apple oder als iOS-Nutzer kannst du dir nur das Gerät kaufen. Von daher wirst du da den Markt schon, oder wird der Markt wachsen, weil es ja sonst keine Alternative dazu gibt. Aber ob der Markt insgesamt wachsen kann oder du dann einfach dir wieder andere Käufer zurückholst, die du vielleicht aufgrund der Tatsache verloren hast, dass du keins hattest bisher.
Das wollte ich gerade sagen, dass es sich wieder zurückverlagert, dass die Leute, die unbedingt einen Fold haben wollen.
Ja, dass sich das halt einfach umverteilt.
Geht wieder, der Apple-Kunde kommt wieder zurück und findet das wieder, was er sonst nur bei anderen Herstellern gefunden hat. Es ist ja nicht nur Samsung, die einen Fold haben. Es gibt ja logischerweise auch andere, die sich verteilt haben auf die anderen Fold-Hersteller.
Ich glaube, über Marktanteile etc. haben wir
ja
letztes
Jahr gesprochen. Ne? Ja. Wie gesagt, Samsung ist nach wie vor der Marktführer in dem Bereich, ganz klar. Ja, es ist halt die Frage, wie innovativ
und gerade, was so regionale Anbieter oder gerade auch in China, ja, da hatten wir ja noch ein paar mehr, da haben sich die letzten Monate beziehungsweise letztes Jahr ja auch einige aus dem Fold-Markt verabschiedet. Ja, warum wohl? Ja, weil einfach du gegen jemanden wie Samsung schlecht bestehen kannst, vor allem wenn du nicht preislichen großen Vorteil halt einfach bieten kannst. Klar gab es auch ein paar günstige Anbieter, aber dann ist ja auch wieder die Frage, ja, insgesamt Qualität des Geräts, beziehungsweise dem drumherum Support und Service, beziehungsweise einfach dann auch Softwareoptionen, die du hast. Ja, und Samsung ist ja da auch gerade vorne dabei, ja, investieren ja auch viel in ihre AI-Anwendungen, stecken da ja auch viel Arbeit in ihre eigenen Launcher oder dann Zusatzdienste noch rein. Da wird es als anderer als kleinerer Hersteller irgendwo dann auch schwierig, dagegen bestehen zu können, auch wenn du einen Fold hast, was vielleicht preislich nochmal ein bisschen interessanter ist. Aber das,
Es ist halt die Frage, wie präsentiert sich das iPhone Fold? Und da kommen wir auch noch gleich zu den neuesten iPhone Fold-Gerüchten. Da gibt es ganz interessante Dinge. Der Release soll angeblich nicht im September stattfinden mit den anderen Geräten zusammen, also mit dem iPhone 18 Pro und dem iPhone 18 etc., sondern soll im Dezember kommen. Wahrscheinlich, um die Geschichte ein bisschen zu entzerren. Ob das jetzt so geschickt ist, muss man sehen. Das gab es allerdings schon mal. Wir blicken zurück auf das iPhone X aus dem Jahre 2018. Mhm. Das wurde im November veröffentlicht. Und das iPhone 8 und 8 Plus kamen wie gewohnt im September. Also das ist eine Vorgehensweise, die Apple schon mal gezeigt hat. Und dann gab es dazu auch noch, wo wir gerade über das 8 Plus gesprochen haben, ein Gerücht, dass angeblich das Plus-Gerät wiederkommen soll. Das ist ja weggefallen, dafür kam ja das R letztendlich. Und es soll angeblich das Plus-Gerät wiederkommen. Ob das jetzt das R ablöst oder ob es das ergänzt im Sortiment, das weiß ich nicht. Ich halte generell diese Aussage für eine steile These, dass das Plus wieder zurückkommt. Weil ich glaube nicht, dass das iPhone R ersatzlos gestrichen wird. Ich glaube schon, dass eine zweite Generation kommen wird. Das ist meine Vermutung. Wenn, würde es nur das Produkt-Line-Up ergänzen. Vermute ich. Und dann gab es noch Gerüchte zum Preis und zur Speicherkonfiguration. Da gab es einen Leaker, der angeblich aus der Lieferkette genaue Preise erfahren hat. Das war, glaube ich, der Leaker Instant Digital. Genau, es war der Instant Digital. Der hat herausgefunden, wie die Preise angeblich aussehen sollen. Das sind jetzt 1:1 umgerechnete Preise, die von Yen in Euro umgerechnet worden sind. Das bedeutet aber nicht, dass diese auch so in Europa kommen werden. Ich gehe davon aus, dass die hier nochmal deutlich teurer werden, die Geräte. Das war jetzt nur 1:1 umgerechnet. Bedeutet, 256 GB soll 1.999 Euro kosten, 512 GB 2.249 und 1 Terabyte, da wären wir denn bei 2.549 Euro. Wäre ja für die 1 Terabyte Version und aufgrund dessen, was die woanders kosten, ein Schnäppchen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es nicht kommen wird mit diesen Preisen. Ich gehe davon aus, dass die 1-Terabyte-Version bei 3.000 Euro liegen wird. Das ist meine Wahl. Und die anderen Geräte dann dementsprechend preislich aufgehoben oder erhöht sozusagen. Ist meine Vermutung. 12 GB RAM sollen drin sein von Samsung. Auch das Display ist ja dementsprechend von Samsung. Ja, bin ich gespannt. Und wie gesagt, nur maximal 1 Terabyte, keine 2-Terabyte-Version.
Ja, okay, kann man sich bei der aktuellen Marktlage eventuell auch noch erklären. Ich frage auch die 256, ja, gerade bei so einem Preis muss man natürlich auch gucken, ja, bei der aktuellen Marktsituation, was RAM-Preise betrifft,
ja,
ist das vielleicht auch wieder so ein Kompromiss. Ich würde erwarten, dass beim Gerät für so viel Geld wir gar nicht erst über eine Option von so 56 reden. Ja.
Dass wir gleich bei 512 starten, meinst du?
Ja.
Ja.
Weil 2000 Euro, beziehungsweise falls der Preis überhaupt so kommen sollte, ist schon eine Stange Geld auch für so ein Telefon. Mhm. Klar kannst du dann auch wieder sagen, ja, aber guck mal das iPhone 18 Pro, ja, und wo wir da liegen und wie wir das ausbauen und Speicher und bla. Okay, klar, ist auch wieder, aber ich denke mal, dass wir das eher dann vielleicht noch der Situation zu bedanken haben, dass wir einfach die Preise aktuell im Markt draußen haben, ja, die im Prinzip nur eine Richtung können. Und man sich da vielleicht zumindest mal jetzt in den Gerüchten, das halt, wie es dann herkommt, müssen wir eh mal abwarten. Ja, vielleicht werden wir da auch wieder ähnlich überrascht wie beim Neo.
Mhm.
Ja, wobei ich davon ausgehe, dass wir hier eine andere Situation haben. Da brauchen wir uns, glaube ich, nicht jetzt irgendwie erwarten, das Neo ist so günstig, ja, dass das Fold dann entsprechend günstig sein wird. Ja.
Nein.
Aber wie gesagt, bei einem Gerät für so viel Geld dann noch über 256 GB zu sprechen.
Schwierig, ja. Ich meine, wir können ja...
Aber wir müssen auch mal gucken, ja. Das 17er fängt ja, glaube ich, auch bei 256.
Genau, ich wollte gerade sagen, wir können ja froh sein, dass wir nicht mehr mit 128 umherdümpeln, dass wir jetzt mit 256 starten bei den restlichen iPhones. Ne?
Ja, ja.
Und persönlich komme ich mit meiner Anwendung mit 256 hin, aber das bedeutet ja nicht, dass das andere auch genauso schaffen, ne? Sozusagen. Mehr Speicher kann man immer gebrauchen.
Mehr Speicher kann man immer gebrauchen, klar. Aber. Naja, vielleicht ist es aber auch einfach die Größe, ja. Ich habe gerade mal geguckt, die Pros fangen ja auch bei 256 an.
Mhm.
Vielleicht ist es einfach auch die Größe, die Apple jetzt einfach so weiterführt. Ja, Einstiegsgröße ist 256 und dann kannst du halt für oder bezahlen für mehr. Wie gesagt, trotzdem wäre meine Erwartung eigentlich gewesen.
Ja.
Bei so einem Einstiegspreis, da reden wir ja dann doch schon über wesentlich mehr als jetzt bei dem Pro, ja, dass man da dann auch mit 512 anfangen. Was nicht heißt, dass es vielleicht nicht sogar kommt, ja. Aber
ja,
ich würde mal eher nicht davon ausgehen, weil, wie gesagt, auch Apple kommt an nicht ganz spurlos aus der aktuellen Situation in Bezug auf RAM, ja, Preise da.
Sie scheinen von allen noch im Moment am besten davon zu kommen. Gerade wenn man sich anschaut, wie günstig in Anführungsstrichen das MacBook Neo ist, im Kontext der RAM-Preise gesehen, ja, hauen sie jetzt ja, ist es ja ein attraktiver Preis, sage ich jetzt mal. Ne? Muss man ja auch in Betracht
ziehen. Ja, das war ja das, wo wir auch schon drüber gesprochen haben. Alleine deswegen bin ich nicht davon ausgegangen, dass wir den Preis halt da sehen würden.
Ja,
eben. Von daher, ja, einfach mal abwarten, ja. ob es überhaupt dieses Jahr kommt. Ja, ich gehe nach wie vor davon aus, dass wir, auch wenn wir es nicht direkt irgendwie auf der WWDC angesprochen kriegen, das Thema über einige Sessions, ja, und Ratschläge und Entwicklungshinweise und Guidelines dann uns schon was ableiten können, dass da was kommen wird. Vielleicht wird es auch offen irgendwo, ja, bei Entwicklern oder relativ offen bei Entwicklern halt angesprochen. Das haben wir in der Vergangenheit ja auch schon gesehen, wenn sich Displaygrößen und Auflösungen geändert haben, dass dann nahegelegt wurde, entwickelt mal besser gegen diese API. Ja, beziehungsweise orientiert euch bei euren Eigendesigns mal bitte daran. Mhm. Ja. Vielleicht kriegen wir da auch schon, oder wenn wir da auf der WWDC entsprechend Hinweise kriegen, was eigentlich auch dann notwendig wäre, wenn der Launch dann Ende des Jahres wäre. Mhm. Mich würde es nicht überraschen, wenn es später kommt. Mhm. Ob man es auf einem separaten Event macht, ist die andere Frage. Das Problem an der Sache ist ja, wie viele Leute würden halt bei einem oder in einen Pro-Kauf hinten anstellen und auf den Fold warten?
Ja, ja, ja.
Gerade, wie du eben schon gesagt hast, du kommst mit 256 aus. Wenn man mal guckt, ja, wie so ein 512 oder auch ein 1 Terabyte Pro halt liegt. Und wenn du dann sagst, ja, okay, ich brauche eigentlich kein Terabyte, das war, ja, weil ich es halt kann, beziehungsweise weil ich davon ausgegangen bin, ja, ich mache viel mehr ProRes und was weiß ich was, ja. Und ich will das on-device und nicht extern über eine USB-Festplatte machen. Ich komme aber trotzdem mit 512 hin oder vielleicht sogar mit 256. Mhm. Und ich stecke dann die, keine Ahnung, was, 1800 im Moment für ein Pro mit einem Terabyte.
Kann sein. Ich weiß ja, es nicht auswendig.
Stecke ich dann lieber in einen 512er, Fold, keine Ahnung, ja, Fold rein, ja, und lege dann halt entsprechend ein bisschen was drauf noch. Mhm. Ja, wobei entsprechend ein bisschen wäre auch gut. Ja, sind ja wahrscheinlich Minimum 500 Euro, die du drauflegen kannst.
Ja.
Aber wenn man zu dem Kompromiss bereit ist oder sich das halt entsprechend leisten kann oder entsprechend drauf gespart hat, ja, das ist ja auch so ein Thema. Ja, du kannst ja auch drauf sparen, wenn du die Möglichkeit dafür hast. Ja, dann da mag es welche geben, die halt anstatt zu einem Pro dann zu einem Fold greifen. Mhm. Wann willst du dann halt das Gerät präsentieren? Oder würdest du dann wirklich dann auf dem September-Event beziehungsweise auf der September-Vorstellung dann nur die Pros und die 17 und die Standard-iPhones vorstellen und machst dann zwei Wochen später nochmal ein extra Event für ein Fold? Nee.
Also eins ist sicher, wenn sie ein Fold vorstellen, wird es keine Pressemitteilung, kein Pressemitteilungsevent werden. Das wird ein richtiges Event werden. Egal was kommt, da gehe ich von aus. Das ist zu groß dafür, das einfach jetzt mal per Pressemitteilung rauszuhauen.
Und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir das auf demselben sehen werden, wie die wie jetzt Pro. Ja. Die Frage ist ja, da hatten wir auch schon gesprochen, wird es unterschiedliche Release-Dates geben für das Standard und für das Pro? Da haben wir in der Vergangenheit ja auch schon mal drüber gesprochen. Ja, wird es erst das Pro kommen, dann das Standard? Wie rum wollen sie es machen? Ich würde trotzdem sagen, dass mit dem Pro auch das Fold vorgestellt wird.
Ja.
Eventuell, wie gesagt, zu einem späteren Zeitpunkt. Aber
dass die Vorstellung am gleichen Tag stattfindet und nur die Release-Termine versetzt sind sozusagen. Dass sie sagen,
und wenn dann halt das, und dann ist halt wieder die Frage, weil wenn es im September kommt, ja, und das andere vielleicht dann November, Dezember, mein Gott, das ist auch nicht so viel länger. Also das ist genauso, wenn du es nicht mit vorstellst mit den Pros, ja, sondern da nach wie vor vielleicht dann dein iPhone-Event hast und da die Geräte vorstellst, die Leute gehen aufgrund der Gerüchte davon aus, das andere kommt sowieso noch. Und wer dann warten will, wartet so oder so. Mhm. Dann kannst du es eigentlich auch da direkt mit vorstellen.
Mhm. Möglich, ja. So ist es. Gut, wir haben noch ein Thema, was für mich persönlich die Enttäuschung der Woche gewesen ist. Rate mal was. Ist ja nicht mehr so viel über.
Ja, ich wollte gerade sagen, da kann man ja...
Ja, die AirPods Max 2 wurden vorgestellt, völlig aus der blauen Küche heraus und keiner hatte das eigentlich auch auf dem Zettel von den Leakern. Und wenn man sich die ganzen Gerüchte anschaut und wenn ich die jetzt nochmal so im Kopf durchgehe, sind die ganzen Gerüchte absolut Bullshit gewesen. Da gab es ja die tollsten Aussagen, da kommt das und das, ein Redesign, erst noch viel später. Es sollte 27 was kommen, frühestens Ende 26. Diesen Release und diese Version und diese Ausstattung hatte kein Leaker nach meiner Meinung auf dem Zettel. Und nach meiner Meinung ist das auch das, was eigentlich in das USB-C-Update reingehört hätte. Weil das USB-C-Update war ja letztendlich nur ein Schnittstellen-Update. Hm. Mehr war das ja nicht. Und dieser H2-Chip, der hätte damals schon da reingehört. Da gab es ja auch große Empörungen darüber. Mit Recht, warum hat man da nicht den H2-Chip reingebaut? Und das hat man jetzt ein Jahr später gemacht. Und das sind normalerweise, das hätte alles in das USB-C-Update reingehört. Weil diese Updates, die wir jetzt bei den AirPods Max 2 gesehen haben, die sind moderat und einfach nur minimalistisch, in Anführungsstrichen. Sie haben da jetzt den H2-Chip reingeklöppelt und haben sonst nichts an den Geräten verändert. Auch wenn sie jetzt gesagt haben, 1,5-mal effektiveres ANC. Ja, okay, das kann ja nur so gut sein, wie der H2-Chip ist, weil die Technik beruht letztendlich, oder der Audioprozessor ist der H2-Chip und nur das kann man halt letztendlich auch nur da rausholen. Die drahtlose Latenz soll verbessert worden sein oder wurde reduziert. Ja gut, wird man dann sehen. Dann gibt es eine Kamerafernbedienung, also die Digital Crown ist jetzt letztendlich eine Kamerafernbedienung. Wir haben Live-Übersetzung drin. Letztendlich das, was auch die AirPods Pro der dritten Generation können, aufgrund des H2-Chips. Der Preis ist auch geblieben, 5,79. Und jetzt muss man mal wieder mal das MacBook Neo in Relation setzen, was man dafür bekommt. Da lege ich 20 Euro drauf und bekomme das kleinste MacBook Neo mit Education-Rabatt, also für 5,99 und habe einen vollwertigen Computer. Ist natürlich ein Vergleich, der hinkt. Ich weiß, ist mir klar, das ist ein Kopfhörer.
Ich wollte es gerade sagen, ja.
Das ist ein Kopfhörer und das ist ein Laptop. Aber man muss sich mal überlegen, von was hat man eventuell mehr? Ja? Wenn man jetzt... Okay, sind zwei verschiedene Paar Schuhe, ich weiß.
Ich habe ja einen Arbeitskollegen, der hat ja die AirPods Max.
Als Lightning oder als USB-C-Version?
Die Lightning noch.
Okay.
Die USB-C war ihm auch schon zu wenig Upgrade.
Verständlich.
Und auch das ist ihm jetzt schon zu wenig Upgrade. Weil er sagt, er ist mit dem ANC, was er jetzt hat, sowieso schon überzufrieden im Prinzip. Das wäre ein sehr gutes ANC.
Ja.
Und selbst wenn es jetzt nochmal ein Ticken besser wird, wie gesagt, er ist jetzt schon sehr zufrieden damit und angetan von der Qualität. Also da braucht er, das wäre jetzt für ihn auch kein Grund. Er hat gesagt, oder als ich ihm gesagt habe, hier hast du schon mitgeregt mit den Nachrichten, er so, oh nee, nur nett, ich gucke jetzt gerade mal, hat er mal so ein bisschen reinguckt, was sich alles geändert hat und war ganz begeistert von der Ansage in Bezug auf die Verbesserungen beim Lossless.
Mhm.
Bis er dann gesehen hat, dass es ja nur über USB, also Kabel gebunden ist.
Ja, klar.
Und da hat er auch wieder gesagt, na, auch wieder kein Grund, ja, sich da irgendwie Gedanken zu machen über einen Wechsel jetzt von, oder ein Upgrade in Anführungszeichen, weil die Verbesserungen sind so marginal, hat er gesagt.
Das wirklich,
sieht er jetzt für sich keinen Kaufgrund, ja.
Ich sage mal so, die teuersten Kopfhörer von Apple bekommen die wenigste Liebe zugespielt, im wahrsten Sinn des Wortes. Also, das kann ich nicht verstehen. Zumal die Geräte ja, wenn wir jetzt die USB-C-Geschichte außen vor lassen, zumal ja das Gerät jetzt 5 Jahre am Markt ist, wenn wir von der Lightning-Version ausgehen.
Wie die Zeit vergeht, ey.
Ja, und da hätte ich mir doch ein größeres Update erwartet. Auch designtechnisch ein anderes Update. Zumindest das, wo die Leute am meisten drüber geschimpft haben. Das war zum Beispiel das empfindliche Netz oben, was da so eingespannt ist, dass das sehr schnell kaputt geht, dass das sehr empfindlich ist. Und über diese Tasche haben sie sich ja auch drüber mokiert und aufgeregt, dass man da halt so ein wenig mehr Verbesserungen reinsteckt, also so ein Refinement letztendlich. Alles nicht passiert. Die Dinger sind vom Design her komplett identisch. Es steckt im Endeffekt nur ein H2-Chip drin und das war's.
Ich bin jetzt gerade überlegen, sind es noch die Lightning oder ist es doch USB-C? Wohl, ist er eigentlich.
Ist ja auch Schnurz, ist ja nur der Anschluss.
Der H2 kam ja jetzt erst. Also
genau.
Daher,
ja. Also nach meiner Meinung hätte das Update letztes Jahr schon kommen müssen. Mhm. Dann wäre das okay gewesen. Ich vermute mal, steile These, sie haben irgendwo noch ganz viele H1-Chips rumliegen gehabt letztes Jahr. Und die wollten sie nicht wegschmeißen und deswegen haben sie quasi das Update auf USB-C wirklich nur mit USB-C gemacht und haben den alten H1-Chip verbaut. Was soll sonst der Grund gewesen sein? Weil der Hartz II war ja schon etabliert im letzten Jahr und keiner kann mir sagen, dass das irgendwelche Designprobleme gibt oder Produktionsumstellungen. Das ist ja uninteressant, ob sie da einen H1-Chip jetzt reinmachen oder einen H2-Chip. Ich meine, Apple ist so erfahren in einer Produktionslinie, die können das ratzfatz umstellen letztendlich. Das sollte nicht das Problem sein. Schade. Aber vielleicht ist ja auch das Designteam der AirPods Max so klein, dass da wirklich
sowieso
keine Kapazitäten da sind. Für ein großes Redesign. So ist es. So, dann sind wir doch, glaube ich, habe ich jetzt was übersehen, was ich sonst gerne mal tue? Nee, das haben wir drin, das haben wir drin, das haben wir drin. Ich gehe das mal hier durch. Nee, ich glaube, ich habe ab und zu wirklich auch mal Themen übersehen in meiner Kurzsichtigkeit, hätte ich bald gesagt. Dann können wir doch mal zum Gadget der Woche kommen. Was heißt der Woche? Ich habe jetzt ganz, ganz lange keine Gadgets getestet und keine Produkte getestet. Das liegt auch daran, dass ich auch irgendwie nichts gefunden habe, was ich testen könnte oder wo ich Interesse dran gehabt hätte. Aber ich habe jetzt ein Gadget rausgepickt von Iyama, was wir bisher noch nie getestet haben, in Anführungsstrichen. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber eine Kategorie aus dem Hause Iyama, die wir noch nie getestet haben. Und dazu musste ich auch in Anführungsstrichen meine Testgeschichten etwas ausdehnen und ich musste es outsourcen, damit ich auch ein wirklich vernünftiges, in Anführungsstrichen objektives Testergebnis herbeiführen kann. Weil es handelt sich um eine Kategorie, in dem Iyama schon eigentlich ganz viele Jahre unterwegs ist. Aber wie gesagt, wir haben das noch nie angesprochen, nämlich Digital Signage Displays. Bedeutet, das sind Displays, die konzipiert sind für den Einzelhandel, die für Infostände, für einen Infocounter oder für den ganz klassischen, wie man so schön neudeutsch sagt, Point of Sale konzipiert worden sind. Bedeutet eigentlich, für mich ist das Display absolut ungeeignet. Deswegen habe ich das mal ausgelagert und habe das bei einem befreundeten Getränkehändler installiert, am Point of Sale, am Kassenbereich, am Counter, wie man das auch ausdrücken mag. Und das ist ein Getränkehändler, der jetzt keiner Kette angeschlossen ist, sondern der noch Einzelkämpfer ist. Und dem habe ich das jetzt mal ausgeliehen, ein paar Wochen, und habe das installiert und werde dann wahrscheinlich auch nochmal seine Erfahrungen wiedergeben. Weil es geht letztendlich auch darum, Informationen zu schaffen, Mehrwert zu schaffen für den Kunden und den Kunden auf Angebote aufmerksam zu machen. Und da sucht man sich natürlich Digital Signage Displays aus, ganz klar, weil die sind halt für den 24-Stunden-Betrieb konzipiert. Kann man mit normalen Displays so nicht vergleichen, weil, wie gesagt, die sind halt 24/7 zertifiziert. Und da kommt es natürlich auch auf Größen an. Da gibt es natürlich sehr viele Größen. Wir haben uns diesbezüglich aufgrund des eingeschränkten Präsentationsrahmen in Anführungsstrichen an der Kasse für ein 24-Zoll-Gerät entschieden. Optimale Größe, der Kunde kann halt auch alles erfassen, wenn er dementsprechend an der Kasse steht. 24 Zoll sind 60,5 cm Display-Diagonale und somit kann man Angebote vernünftig präsentieren. Und dazu hat man verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Aber bevor ich auf diese Möglichkeiten eingehe, gehen wir nochmal kurz die technischen Daten durch, weil da unterscheidet sich das Display auch von klassischen Displays. Das bezieht sich einmal darauf hin, dass es halt 24/7 zertifiziert ist und auch darauf hin, dass die Ansteuerung etwas anders stattfindet als bei klassischen Displays. Wir haben ja einmal ein IPS Full HD LED Panel und die nächste Besonderheit: wir haben ja eine Anti-Glare-Beschichtung, das heißt eine Anti-Reflektionsbeschichtung. Das Ding ist wirklich sehr, sehr gut. Man kann wirklich vernünftig erkennen, auch wenn man jetzt irgendwo eine Neonröhre hat oder eine sehr künstliche Beleuchtung, die bei normalen Displays reflektieren würde und die das Sichtergebnis verschlechtern würde, ist hier wirklich nicht der Fall. Man hat hier wirklich eine sehr, sehr gute Anti-Reflektionsbeschichtung. Schlagen wir jetzt mal wieder den kleinen Haken zu Apple. Apple nimmt für eine Anti-Reflektionsbeschichtung 200 Euro Aufpreis. Ist ja logischerweise serienmäßig. Wäre sonst auch ein wenig am Produkt vorbei entwickelt, wenn das nicht serienmäßig wäre. Wir haben hier eine WESA-Aufnahme. Wir können es einmal im Quer- oder im Hochformat installieren. Und je nachdem, wie die Halterung ausgestattet ist, kann man das auch, wenn es die Halterung zulässt, verändern oder schieben und drehen. an der Halterung. Also man kann es auch dementsprechend dynamisch installieren. Das liegt dann, wie gesagt, an der Wandhalterung oder an der Tischhalterung. Da kann man sich ja austoben, weil man muss halt nur eine VESA-kompatible Halterung haben. Dann ist der nächste Punkt, der mir persönlich sehr gut gefällt und der in dem Bereich ja eigentlich obligatorisch ist. Wir haben eine Ein-Kabel-Lösung. Das bedeutet, wir können Daten und Strom über RJ45 transportieren. Dementsprechend Power over Ethernet ist hier das Zauberwort. Und wie gesagt, wir brauchen nur ein Kabel, um das Gerät mit Daten und Strom zu versorgen. Wi-Fi ist an Bord, wir haben Bluetooth 5.3 an Bord, wir haben einmal USB-C 5 Gigabit und dementsprechend zweimal USB 3.0 respektive 3.2 mit Gen 1. Zweimal 5 Watt Lautsprecher, die hier erfreulicherweise wesentlich besser klingen als bei den restlichen Yamaha-Monitoren. Also da haben sie nach meiner Meinung hier nochmal etwas mehr getan in Richtung Lautsprecher, was sich natürlich auch anbietet, wenn man auf dem Produkt oder auf dem Gerät Dinge präsentieren möchte. Und wie gesagt, 2x5 Watt, die meisten haben, glaube ich, nur 2x 2,5 Watt. Hier hat man noch ein wenig was draufgelegt. Wir haben einmal ein Mikrofon verbaut. Und jetzt kommen wir zu der Besonderheit. Wir sind jetzt gerade bei der Präsentationsmöglichkeit angekommen. Das bedeutet, wir haben hier einmal Android 14 als Betriebssystem. Bedeutet, wir haben hier die Möglichkeit, nativ Android-Apps zu installieren. Und je nach Bedarf kann man dementsprechend auch sich aus dem Google Play Store Apps auf das Ding installieren. Kein Problem, ist dementsprechend möglich. Das Ding hat 4 GB RAM verbaut und ein 32 GB großes ROM, um dementsprechend die Apps auch abspeichern zu können. Das ist die eine Möglichkeit, wie wir da Content drauf bekommen. Und dann gibt es aber noch eine wesentlich elegantere Möglichkeit. Wir haben hier ein zentrales Content-Management-System. Das ist eine hauseigene Software von Yamaha. Das ist ein Remote-Management-System, wo wir auch zum Beispiel mehrere Displays verwalten können, zentral aus der Ferne verwalten können. Das ist natürlich dann interessant, wenn ich jetzt eine große Ladenkette habe und habe da 200, 300 Displays oder meinetwegen auch nur 20, die kann ich dann dementsprechend mit Inhalten aus der Ferne bestücken, wenn sich Angebote verändern, wenn sich Preise verändern oder wenn sich irgendwas verändert, was ich halt präsentieren möchte. Man hat ja logischerweise dynamische Inhalte, die wechseln, egal in welcher Branche ich unterwegs bin. Und das kann man ganz zentral über diese sehr schöne Software managen. Das Onboarding ist denkbar einfach. Also ich wollte gerade sagen, das habe sogar ich hinbekommen, aber es ist wirklich leicht von der Installation und man hat also eine wirklich schöne Software, wo man das relativ einfach managen kann. Und ja, da kann ich dementsprechend aus der Ferne das Ganze installieren. Und eine Besonderheit, wir haben eine 5-jährige Kompatibilitätsgarantie. Das bedeutet, wenn ich jetzt ein etwas älteres Display habe, habe ich die Garantie, dass ich 5 Jahre mit der neuesten Content-Management-Software agieren kann auf den Geräten. Ist ja auch gerade in dem Bereich nicht uninteressant, dass ich da auch einen Investitionsschutz in Anführungsstrichen habe, weil man muss ja nicht permanent oder man will ja nicht permanent seine Displays rauswerfen. Ja. Und das war mal ein ganz interessanter Abstecher in die Welt der Digital Signage Displays. Und ich denke, es ist ganz interessant auch mal aufzuzeigen, dass wir nicht immer nur über Gaming-Monitore von Yamaha sprechen, sondern auch mal über Bereiche, die wir ja noch nie angesprochen haben. Und weil das eigentlich auch eine Hauptdomäne von Yamaha ist, in dem sie tätig sind und wir das aber unserer Hörerschaft noch gar nicht offeriert haben oder zugänglich gemacht haben, in Anführungsstrichen. Ja, und für mich war das eine ganz interessante Erfahrung, sowas mal zu installieren und mal schauen, ob das jetzt positive Umsatzeffekte für meinen Getränkehändler vor Ort hat. Schauen wir mal. Und eine Besonderheit ist, glaube ich, auch noch, wenn ich da richtig informiert bin, dass in diesem kleinen Displaygrößenbereich es, glaube ich, besonders ist, dass man da schon mit Android 14 unterwegs ist. Ich glaube, diese Android-Kompatibilität kommt bei marktbegleitenden Herstellern erst bei größeren Display-Diagonalen. Wenn das jetzt meine Querrecherche oder wenn meine Querrecherche richtig gewesen ist. Ich glaube, bei diesen kleinen 24-zölligen Geräten ist es nicht unbedingt obligatorisch, dass man auch Android on board hat. Und 14 ist, glaube ich, relativ aktuell. Was ist die aktuellste Android-Version? Weißt du das auswendig?
Nö.
Aber ich glaube, gefühlt ist es relativ aktuell. Ja. Ja, ein schönes, rundes Gerät. Gefällt mir ganz gut. Habe ich persönlich leider keinen Anwendungsbereich für. Deswegen musste ich zwangsläufig das auslagern. Und ein anderer Test wäre auch nicht sinnvoll gewesen. Ich musste mir da quasi einen Partner suchen. Gut. So viel dazu.
Mhm.
Du hast wahrscheinlich auch keinen Anwendungsbereich für
dich. Nein. Mhm.
Gut, dann weiß ich Bescheid. Oder dann wissen wir Bescheid. Übrigens, Neo ist nicht nur ein Name, wo wir gerade nochmal über, ist mir gerade so spontan durch den Kopf geschossen, für das MacBook Neo, sondern Volkswagen hat den ID.3 Neo vorgestellt. Hast du das mitbekommen?
Nee.
Der Nachfolger vom ID.3 hat jetzt einen Namenszusatz bekommen. Da heißt es jetzt ID.3 Neo.
Wollte Volkswagen nicht weg von dieser ID-Bezeichnung?
Nee, sie wollten eigentlich hin zu der ID-Bezeichnung und sie setzen jetzt überall ID davor, so wie ich mitbekommen habe. Ah, es kommt okay. Ein ID Polo, der ist ja jetzt auch neu, mehr oder weniger. Das ist der, den ich irgendwie überdreht habe bei der Testfahrt. Habe ich das schon erzählt? Nee, ich erzähle das jetzt lieber nicht, das könnte ausatmen. Aber den habe ich das Genick gebrochen, da habe ich den Motor überdreht. Und ein ID Golf wird ja dann auch irgendwann kommen.
Mhm. Ja, okay. Ja. Da hatte ich irgendwas falsch verstanden wahrscheinlich.
Also sie wollen die Zusatzbezeichnungen noch lassen. Also es wird weiterhin Golf geben, Passat geben. Aber das ID soll dann dementsprechend davor kommen. ID Polo haben wir jetzt auch gesehen. Ich wiederhole mich, aber wie gesagt, das ist wohl so der neue, die neue Namensstruktur, die Volkswagen etablieren möchte. Aber viele sagen, ja, jetzt haben sie das Apple nachgemacht. Ich glaube, der Name Neo stand bei Volkswagen schon lange fest. Das plant man jetzt mal nicht innerhalb von 2 Wochen. Also das stand schon vorher fest. Das werden sie sich jetzt nicht bei Apple abgeguckt haben. So sehe ich das. Weil solche Präsentationsprozesse, Entwicklungsprozesse, die dauern ja an. Vermute ich doch mal. Oder?
Okay.
Ja, was? Ich dachte, du hast auch noch eine These zu.
Nee.
Okay. Gut, ich würde sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit würde ich sagen, machen wir das Ding für heute dicht. Und wenn alles gut geht, hören wir uns dann am nächsten Wochenende wieder.
Genau, falls wir uns, also Wetterbericht ist glaube ich gut, ne?
Mittwoch und Donnerstag soll es regnen, habe ich gehört.
Oh, das ist schlecht.
Aber wir podcasten ja im Trockenen.
Nee, für die nächste Woche war eigentlich viel Gartenarbeit angesagt.
Ja, ich habe noch gar nicht Rasen gemäht.
Ich hatte eigentlich mit mindestens 4 Tagen gerechnet, ich Zeit habe, das ein bisschen aufzuteilen. Wenn es jetzt nur 2 sind wegen Regen, wird das ein bisschen schwierig. Weil ich wollte nämlich noch sagen, mal gucken, wie fit ich dann am Wochenende noch bin zum Podcasten.
Ja.
Aber wahrscheinlich sehr fit, weil so viel werde ich dann nicht geschafft kriegen in den 2 Tagen.
Ich auch nicht. Ich habe dieses Jahr noch keinen Rasen gemäht, wie ich festgestellt habe.
Ich hatte gestern schon mal angefangen,
ja.
Dann wurde es ja schlagartig bei uns das Wetter vor allem schlechter.
Ja.
Und dann hatte ich dann so haben wir die Gartenarbeit eingestellt.
Mhm.
Wir waren ja dann noch ein bisschen am Zurückschneiden und was halt so ansteht jetzt im Frühjahr. Und haben das dann relativ zügig eingestellt.
Mhm.
Klar. Und dann haben wir gesagt, okay, nächste Woche ist ja auch noch Zeit, aber ich bin davon ausgegangen, dass das Wetter nächste Woche hoffentlich so bleibt, wie jetzt gerade aktuell draußen.
Ja, schönes Wetter, ja.
Aber du kannst ja heute nicht mit irgendwie Gerätschaft oder so arbeiten.
Ja, da macht man sich keine Freunde mit.
Mhm.
Gut. Aber wir werden sehen. Wir werden irgendwie das noch dann dazwischen schieben am nächsten Wochenende. Da bin ich optimistisch.
Podcasten meinst du jetzt?
Ja,
oder
ja.
Gartenarbeit?
Beides.
Ja. Aber wie gesagt, es muss ja gemacht werden.
Ja, leider. Gut. In diesem Sinne, Thomas.
Jo, bis denn.
Bis nächste Woche. Mach's gut.
Jo, tschüss.